So, ich will zur Einführung, wer war letztes Mal da? Wer war nicht da letztes Mal? Okay, ja, gut, dann muss ich doch ein bisschen ausführlicher auf das letzte Mal eingehen, auf den ersten Teil der Predigt. Und zwar habe ich gesagt, es gibt vier Dinge, die wir in der Bibel finden, worüber gesagt wird, dass sie Auswirkungen auf die Ewigkeit haben. Der Glauben, ganz klar, wenn du dein Leben im Glauben Jesus gibst, kriegst du das ewige Leben. Ne? Durch die Wiedergeburt bekommst du das ewige Leben. Auswirkung einer Handlung hier in Ewigkeit. Weiß jeder, versteht jeder, logisch, brauchen wir nicht weiter darauf einzugehen. Das ist das ganze Konzept der Wiedergeburt. Ja? Dann durch Geben sammelt man Schätze im Himmel. So, das habe ich hier wunderbar veranschaulicht, künstlerisch wertvoll. Wir haben also das hier repräsentiert, den Schatz, den wir hier auf der Erde haben, Finanzen, Geld, unser Haus, was weiß ich, Vermögenswerte, Zeit. Gut, das funktioniert aber nicht so mit der Zeit. Jedenfalls, wir reden jetzt hier wirklich über Materielles, über Geld. Ja? Und man kann das Geld in den Himmel überweisen. Ja? Sammelt euch Schätze im Himmel. Jesus sagt uns, wir können das dahin überweisen. Und dann haben wir hier oben Schatz. So, und dann haben wir darüber geredet, wann habe ich denn was von dem? Und wir denken immer, das überweisen wir in den Himmel und irgendwann haben wir mal vielleicht was davon. Aber das Irgendwann ist gekoppelt an das Wiederkommen von Jesus. Also hier ist sein Tod und hier ist das zweite Kommen von Jesus. Mit diesem Termin passiert etwas, was den meisten Leuten nicht bewusst ist. Wenn Jesus wiederkommt, hauen wir nicht ab in den Himmel, sondern der Himmel kommt auf die Erde. Habe ich nachgewiesen anhand von Bibelstellen. So, wenn der Himmel auf die Erde kommt und dein Schatz im Himmel ist, wo ist dein Himmel dann, wenn Jesus wiederkommt? Was habe ich gesagt? Ah, ja, genau. Also, wenn der Himmel auf die Erde kommt, dein Schatz im Himmel ist, wo ist dann dein Schatz? Auf der Erde. Und das, wie weit weg ist das von uns? Ich habe letztes Mal genau gesagt, wie viele Jahre das von jetzt weg ist. Wer erinnert sich dran? Ah, okay, genau. Genau. Ihr habt gut aufgepasst. Okay, und dann? Und dann haben wir gesagt, wir machen hier mal Stopp. Allerdings heißt es, also wie das Szenario so weitergeht, wie wir leben und so weiter. Es heißt dann, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber es heißt auch, dieser Schatz ist ewig. Der ist ewig. Der hört hier nicht auf. Wenn das Millennium zu Ende ist, hört er nicht auf. Das heißt, in welcher Form das im neuen Jerusalem dann da sein wird, keine Ahnung. Ja. Okay, also das ist unsere Materie, unsere materiellen Schätze, die wir in den Himmel überweisen. Habt ihr heute jetzt gerade getan, ne? Und euer Schatz da oben ist wieder ein bisschen größer geworden. Ne? Und dann haben wir gesagt, unsere Taten haben Auswirkungen in Ewigkeit. Und in dem Zusammenhang habe ich gesagt, was du heute tust, wird deine Position im Millennium bestimmen. Das heißt, unsere Taten von heute werden sich insofern auswirken, dass es im nächsten Zeitalter Hierarchien gibt. Da gibt es Leute, die mehr Macht haben, weniger Macht haben, mehr Einfluss haben, weniger Einfluss haben. Und das tun wir durch unsere Taten. Das ist für viele ein neuer Gedanke, weil die meisten Christen denken, dass wir, wenn Jesus wiederkommt, dass wir danach alle auf der Normwolke mit der Normharfe in der Hand alle dasselbe Lied spielen. Das wird aber nicht so sein. Warum lacht ihr eigentlich nicht? Ah, so. Ah, ihr habt schon weggelacht, den Witz. Ja, okay. Okay, also Gesundheit. Also im Millennium wird es hierarchische Unterschiede geben, und zwar in Bezug auf Autorität, auf Herrschaft. So, und heute kommen wir auf noch einen ganz anderen Punkt. Unsere Intimität mit Gott, wie nah wir an Gott sind, das wird in diesem Leben festgelegt. Durch unsere Beziehung, wie wir sie heute in diesem Leben entwickeln, legen wir fest, wie nah oder wie fern wir Jesus im Millennium sein werden. Werde ich euch gleich beweisen. Das ist ein Gedanke, den viele Christen auch ablehnen. Die meisten Christen denken, im Himmel herrscht Sozialismus. Ja? Alle gleich. Keine Hierarchie, keine Unterschiede. Aber die Bibel sagt was anderes. Und darauf will ich jetzt heute eingehen. Ich habe hier noch einen Vers vom letzten Mal, der war mir noch wichtig. Genau, hier steht, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um jedem so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Daran seht ihr, es wird eine individuelle Belohnung geben, die ist unterschiedlich. Nicht alle kriegen dieselbe Belohnung. Ja? Das beweist dieser Vers. So, aber heute geht es um die Vertrautheit der Beziehung mit Gott. Also die Bibel benutzt immer wieder den Vergleich zwischen dem Königreich Gottes, dann wird das Königreich Gottes sein wie, ja, und der Anbahnung einer Ehe. Die Anbahnung einer Ehe und die Ehe selber wird als Bild benutzt, um zu zeigen, wie es hier sein wird, das Reich Gottes, wenn es auf der Erde ist. Ja? So, war jemand schon mal verliebt? Ja, die Ehepaare, keiner streckt, also das ist alles Vernunftheiraten gewesen. Und das war der Fehler, genau. Ja, also, wenn du jemanden kennenlernst, ja, so eine Frau, ne? Und, aus meiner Perspektive, hallo, ich bin nun mal ein Mann. Ja, also, wenn du so jemanden kennenlernst, dann ist die Annäherung am Anfang ziemlich zart. Ja? Aber man tastet sich so vor und ist das auch beidseitig? Oder, ja, wie reagiert sie so und wie weit lässt sie mich ran? Und, ja? Also, man nähert sich so an, ja. Und dabei merkt man dann, ob es wie der andere so ist. Ja? Und so ist es mit Jesus auch. Wir nähern uns an. Ist er wirklich gut? So gut, wie er sagt? Ist er wirklich so? Und dann merkst du, ja, also bisher dann Knüppel noch nicht rausgeholt. Ich gehe noch einen Schritt näher ran und so. Und irgendwann merkst du, ja. Also, und das, was ich jetzt gesagt habe, so was ja jeder nachvollziehen kann, weil es zutiefst menschlich ist, diesen Prozess beschreibt die Bibel auch. Da gehen wir jetzt gleich ein bisschen drauf ein, an verschiedenen Bildern. Ich habe vier Bilder. Ich schreibe die mal auch auf, damit ihr die Orientierung nicht verliert. Ich hätte gern schwarz jetzt. Was? Nee, schreibe ich da oben hin so. Das passt schon. Und zwar das erste Bild ist die Hochzeit in Kana. Oder zu Kana, ja? Das ist das erste Wunder, was Jesus vollbringt, ne? Das ist das erste Wunder, was Jesus vollbringt. Und das ist unmittelbar, nachdem er mit im Heiligen Geist getauft worden ist und dann war er 40 Tage in der Wüste und dann aus der Wüste direkt zur Hochzeit. Und bei dieser Hochzeit geht der Wein aus und als Reaktion darauf verwandelt Jesus 600 Liter Wasser in allerbesten Wein. Ungefähr 600 Liter Wasser, also die Größe der Krüge kannte man ungefähr, es war eine bestimmt feste gelegte Größe und wie viel Krüge und so weiter kann man ausrechnen, sind ungefähr 600 Liter Wasser, die zu feinstem Wein wurden. Ja? So, und der Caterer von dieser Hochzeit, der hat sich gewundert, dass der der Bräutigam den besten Wein bis zum Schluss aufbewahrt hat. Und diese Episode ist voller Symbolik. Denn der Dienst von Jesus beginnt, also das ist ja ungefähr hier so, also 3 Jahre vor seinem Tod, ja. Sein Dienst beginnt mit einer Hochzeit und er gipfelt mit dem Hochzeitsfest des Lammes. Wann wird das sein? Wenn er wiederkommt. Ich symbolisiere das mal hier so. Die sollen so ineinander... Ja? Also das hier wird bei Sotheby's versteigert, das glaubt ihr aber. Jedenfalls, darin gipfelt das. Ja? Hier ist die Hochzeit, damit fängt der Dienst von Jesus an und hier findet es einen vorläufigen Höhepunkt. Ich weiß nicht, was im neuen Jerusalem da sein wird, aber das ist schon... Ja. Jedenfalls... schließt sich hier der Kreis. Und jetzt noch zur Symbolik von dem Wasser. Das Wasser ist eines der häufigsten Elemente auf der Erde. Es ist ein total profaner Gegenstand. Ja? Und Jesus macht aus diesem total einfachen Wasser, macht er edelsten Wein. Ein Schattenbild oder ein Symbol für den Prozess, den er mit uns durchläuft. Aus normalen Menschen, die dumm sein können wie ein Hammer und, ja, und irgendwie durchs Leben trotteln, wie, ja, ohne Ziel und so weiter, macht Jesus Heilige. Er nimmt das Einfache, das Profane, das Einfache, Ungebildete, das Gefallene und veredelt das, macht daraus Heilige. Das ist der Prozess, auf den wir uns einlassen können und sollen. Aber ist das nicht ein wunderbares Bild? Ja, ja, sagt ihr. Ja. Das zweite Bild, das die Bibel für diese Entwicklung, Annäherung an ihn, ja, diese Zeit der Annäherung benutzt, ist die jüdische Hochzeitstradition. Ich schreibe hier mal jüdische Hochzeitstradpunkt. Okay? Die jüdische Hochzeitstradition. Es gibt jetzt kein Kapitel in der Bibel, die so überschrieben ist. Aber das Motiv dieser Hochzeitstradition taucht in vielen Stellen im Alten Testament auf und man weiß auch aus außerbiblischen Quellen, wie das damals war. Und das muss ich euch ganz kurz erklären, damit ihr versteht, worauf ich hinaus will. Die bestand aus 5 Schritten. Also es gibt noch ganz viele kleine Details dazu. Ich beschränke mich mal ganz grob auf 5 Schritte. Das erste ist die Ehevereinbarung. Die Eltern der beiden, des Paares, das heiraten sollte, haben sich getroffen, haben gesagt, wie viel Kohle gibt es und wo wohnen die und was. Die Bedingungen der Hochzeit wurden ausgehandelt. Bei uns, das ist ein Symbol für unsere Beziehung zu Gott. Bei uns, was sind die Ehevereinbarungen? Hat jemand einen Vorschlag? Hat jemand eine Bibel? Ja, die Bibel, in der Bibel stehen die Bedingungen unserer Hochzeit drin. Ja? Okay, also das steht detailliert da. Dann gibt es eine Verlobungszeremonie. Bei der Verlobungszeremonie kommt der Bräutigam in das Haus der zukünftigen Braut und die machen da sowas Ähnliches wie ein Abendmahl. Die essen zusammen Brot und trinken Wein und dann wird gesagt, so von jetzt an sind wir verlobt. Das war viel bindender als bei uns eine Ehe überhaupt ist. Also da kommt man eigentlich nicht mehr raus. Aber jedenfalls, da wurde sowas Ähnliches wie ein Abendmahl gefeiert und dann ging der Bräutigam weg. Und dann kam die Zeit der Vorbereitung. Und in diesem einen Jahr, diese Vorbereitungszeit hat in der Regel ein Jahr gedauert, in dieser Zeit passierten mehrere Dinge. Die beiden haben sich nicht gesehen. Ja? Die Frau hat ihr Hochzeitskleid selber genäht, hat Myrrhebäder genommen, um sich zu reinigen, hat sich von ihrem alten Leben verabschiedet und sich auf ihren Bräutigam vorbereitet. Während der Bräutigam einen Trakt an den Haus seines Vaters angebaut hat. Hallo? An das Haus seines Vaters? Okay. Jesus sagt uns irgendwann, ja, dass er uns einen Platz vorbereitet. Ne? Also. Und dann kommt die Hochzeitszeremonie. Das Interessante daran ist vor allen Dingen der Zeitpunkt. Denn das weiß keiner. Der Bräutigam weiß nicht, die Braut weiß es nicht. Nur der Vater des Bräutigams, der gibt irgendwann das Signal und sagt, heute Nacht um 3 Uhr, Sohn, gehst du los und holst deine Braut. Und dann sollten alle bereit sein. Nachts um 3. Wie ist es, wenn Jesus nachts um 3 bei dir anklopft? Bist du bereit? Logisch. Okay. Also, keiner weiß den Tag und die Stunde, wann die Hochzeit gefeiert wird. Nur der Vater. Hallo? Okay. Und dann holt der Braut, also der Bräutigam zieht mit der ganzen Prozession zum Haus der Braut und holt sie da ab. Dann gehen sie in das Haus, das er vorbereitet hat, und da wird das Hochzeitsmahl gefeiert. Wieder ähnlich wie das Abendmahl, mit Brot und Wein. Eine bestimmte Zeremonie. So, jetzt habt ihr ungefähr eine Vorstellung, wie das damals abgelaufen ist. Und in dieser Hochzeitstradition, was mich daran am meisten fasziniert, ist diese Vorbereitungszeit. Ja? Die Braut, von ihr wurde erwartet, sie wurde auch getestet. Also da wurde mal nach einem Jahr, weißt du, ob sie schwanger war oder nicht. Ja? Aber sie wurde auch daraufhin herausgefordert, dass sie sich von Altem verabschieden musste und sich ausrichten musste auf was Neues. Das ist ein Reifungsprozess. Ja? In dieser Zeit war es auch ihre Aufgabe, ihren Bräutigam aus der Ferne besser kennenzulernen, um dann in die ganz große Nähe mit ihm zu kommen. Also, es gab diese erste Phase der zarten Annäherung und dann wächst die Beziehung zwischen denen im Verborgenen. Ja, man sieht nichts, die treffen sich nicht, die gehen nicht daten, ja, sondern ihre Beziehung wächst im Verborgenen. Beide richten ihr Leben aufeinander aus. Ja? Und erst dann wird es öffentlich. Als du verliebt warst, hast du es gleich rumposaunt? Ich meine, heutzutage, ich bin in einer neuen Beziehung. Wie heißt das dann? Hashtag neu verliebt oder so. Ja, also das ist heute anders, aber ich sag mal, zu meiner Zeit war das auch so, das hat man nicht gleich rumposaunt. Das hat man nicht gleich rumposaunt. So, und dieser Prozess dieses zarten Annäherns, der wird wunderbar beschrieben im Hohelied. Und das ist das dritte Bild. Es gibt in der Bibel noch mehr, aber ich sage euch jetzt einfach mal, dass ihr so eine Hausnummer habt, das Hohelied. Das ist eine Schilderung davon, wie dieser Annäherungsprozess läuft. Mal kurz als Intermezzo. Wirst du dazu gezwungen?
Nein.
Du kannst es auch sein lassen. Du kannst nur wissen, dass da ein Bräutigam auf dich wartet. Also ich gehe jetzt mal auf die jüdische Hochzeitstradition. Du kannst die Verlobung feiern. Wissen, der Bräutigam wartet, der baut da ein Häusle für mich an. Ja? Und du machst mit deinen Freunden eine Party. Und wenn er dann kommt, sagst du, was? Oh, ich habe ganz vergessen, dass da noch was war. Man kann so leben. Ja? Ist nicht klug. So ähnlich ist es mit der Schulamiterin, die wird auch zu nichts gezwungen. Also Hohelied, Schulamiterin, muss ich vielleicht nochmal sagen. Das Hohelied ist eine Darin wird eine Liebesaffäre zwischen einer einfachen Hirtin und einem König beschrieben. Und diese Hirtin, die wird die Schulamiterin genannt. Und der König ist der König. Und dann gibt es da noch die Jungfrauen von Jerusalem. Das sind sozusagen die Freundinnen der Schulamiterin, die ab und zu mal ihren Kommentar dazu abgeben, was da jetzt gerade läuft. Oder die Schulamiterin holt sich da auch mal ein bisschen den Rat. Jetzt ein Disclaimer. Disclaimer ist das Kleingedruckte. Ja? Alle Bibelstellen, die ich jetzt da benutze, sind aus der Passion Translation. Wenn ihr das auch in der deutschen Übersetzung lest, meinetwegen Schlachter oder Elberfelder oder auch Hoffnung für alle, da werdet ihr nur einen Bruchteil von dem Schatz wiederfinden, der da eigentlich drin ist. Denn alle diese Übersetzer konnten es sich nicht vorstellen, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch hier dass die hier thematisiert ist, sondern die haben das irgendwie versucht zu verabstrahieren oder sowas. Dabei ist es eine hocherotische Geschichte und das konnten die nicht verknusen, dass unsere Beziehung zu Gott so intim sein sollte, wie es hier beschrieben wird. Also deswegen, wenn ihr es lesen wollt, ich empfehle euch, lest es mal in der Passion Translation. Vielleicht gibt es noch andere. Ich fange mal an mit dem Hohelied 2,13. Ah, das habe ich eben versemmelt, dass ich da eine Folie hatte. Wir lesen es mal. Kannst du nicht den Tag des Schicksals erkennen, der sich um dich herum ankündigt? Die ersten Anzeichen für meine Absichten und Pläne brechen hervor. Die knospenden Reben des neuen Lebens blühen jetzt überall. Der Duft ihrer Blüten flüstert, es liegt Veränderung in der Luft. Erhebe dich, meine Liebe, meine schöne Gefährtin, und laufe mit mir zu dem höheren Ort, denn jetzt ist die Zeit aufzustehen und mit mir zu gehen. Das beschreibt den Anfang unserer Beziehung zu Gott. Sozusagen, also das ist der Neuanfang im Leben der Schulamiterin. Und der Neuanfang in unserem Leben ist die Wiedergeburt. Genau. Das wird hier in wunderschönen Worten poetisch ausgedrückt. Die Beziehung entsteht aber erstmal im Verborgenen. Sie geht jetzt nicht gleich auf Twitter und sagt, ich habe einen König kennengelernt. Ja? Ha? Erst wenn die Beziehung stabil geworden ist, zeigt sie sich nach außen und entfaltet ihre Wirkung. Das ist bei uns Christen auch so. Am Anfang, wenn du neu angefangen hast, dann musst du Jesus erstmal kennenlernen. Und du gehst nicht gleich in den Dienst und gründest ein Missionswerk. Und, ja? Das dauert eine Weile. Erstmal findet das im Verborgenen statt. Bei manchen Leuten findet die Wiedergeburt so statt, dass kein Mensch um ihn herum das mitkriegt. Was nicht weiter schlimm ist. Das kommt irgendwann. Deswegen, wir können da ganz entspannt mit umgehen. Manche Leute, die haben in ihrem Herzen ganz still für sich die Entscheidung getroffen, ich werde jetzt Jesus folgen. Die sind wiedergeboren. Ja? Die haben nicht das Normübergabegebet gesprochen, sind trotzdem wiedergeboren. Also, es entsteht erstmal eine tiefe Beziehung im Verborgenen. Aber dabei bleibt es nicht. Denn wir sind natürlich dazu aufgerufen, mit Jesus zu regieren. Hier im Millennium sollen wir mit ihm zusammen regieren. Also dabei kann es nicht bleiben, aber das ist der Anfang. Der Anfang ist unsichtbar. Ja, so wie ein Pilz ein Wurzelwerk bildet und dann auf einmal macht es plopp und du fragst dich, wo kommt der her? Ja? Der hat schon längst im Untergrund was gebildet. Im Hohelied wird dann weit später beschrieben, wie eine reife Geliebte aussieht von Jesus, also von dem König in dem Fall. Das steht hier. Dein inneres Leben sprießt jetzt und bringt Früchte hervor. Was für ein schönes Paradies entfaltet sich in dir. Wenn ich in deiner Nähe bin, rieche ich Aromen der feinsten Würze. Denn viele Büschel meiner köstlichen Früchte wachsen jetzt in deinem inneren Garten. Ist das schön? Und also, wir machen jetzt die Bibelschule seit 7 Jahren und wir sehen das immer wieder, dass das passiert. Wer sich an Jesus annähert, in dem entsteht ein innerer Garten. Da kommen Früchte hervor. Wir sehen es immer wieder. Diese Symbole sind sehr, also sprechen sehr zu mir, weil es passiert wirklich so. Ja? Und viele von euch bringen Frucht hervor, die ihr früher nicht hervorgebracht habt. Schön, einfach schön. So, und im nächsten Vers, den ich euch hier, da ist das noch ein Schritt weiter. Komm, geh mit mir, bis ich ganz dir gehöre. Totale Hingabe. Die Schulamiterin spricht, ja, steht ja auch zum Glück oben. Komm und koste die Früchte deines Lebens in mir. Da ist schon Galater 2,20 drin. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist da schon drin. Das ist Altes Testament, Leute. Das ist ein ganz altes Buch. Und da ist das alles drin enthalten. Also dieser Annäherungsprozess, erst von dieser zarten Annäherung bis zur totalen Verschmelzung, er in mir, das ist der Prozess. Und den kann man machen oder man kann es sein lassen. Und das hat Auswirkungen in Ewigkeit. Deswegen reden wir über diese ganzen Sachen. Und zum Schluss wird diese schwache, ausgebeutete, sich minderwertig fühlende Schulamiterin ein starker Turm, ein Orientierungspunkt für andere. Im letzten Kapitel vom Hohelied, da steht dann: Aber jetzt bin ich gewachsen und eine Braut geworden und meine Liebe zu ihm hat mich zu einem Turm der Leidenschaft und der Zufriedenheit für meinen Geliebten gemacht. Ich bin jetzt eine feste Mauer des Schutzes für andere und bewahre sie vor Unheil. Das soll jeder von uns sein. Das kommt durch diese intime Beziehung. Das kann man nicht anders machen. Da gibt es keinen anderen Weg dahin. So, und nachdem wir das jetzt so schön aufgerollt haben oder vorbereitet haben, komme ich jetzt zu dem Gleichnis der 10 Jungfrauen. Und jetzt Achtung, Achtung. Ich bitte euch, alles, was ihr über die 10 Jungfrauen mal gehört habt, gelesen habt, Predigten gehört habt, jetzt mal auf die Seite zu tun. Das ist das Symbol für Israel und was weiß ich alles. Ja, ich habe schon 100 Sachen darüber gelesen. Es gibt 1000 verschiedene Auslegungen. Lasst das mal alles beiseite. Lasst euch jetzt mal auf mich ein hier und auf den Kontext, den ich jetzt hergestellt habe. Es geht um Annäherung bis hin zur totalen Verschmelzung. Also Verlobung bis zur Ehe, darum geht's. Ja? Und versucht jetzt mal, die 10 Jungfrauen unter diesem Aspekt zu sehen. Also wir müssen erst mal kurz sehen, in welchem Kontext steht dieses Gleichnis. Es ist die Fortsetzung von der Endzeitrede von Jesus. Ja? Und Jesus antwortet hier immer noch auf die Frage, die die Jünger ihm gestellt haben. Sag uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Darauf antwortet er im Großen und Ganzen. Insbesondere geht Jesus in diesem Gleichnis oder auch in den vorherigen Versen geht er darauf ein, wie unsere Haltung sein soll, wenn das Ende des Zeitalters kommt. Oh, da habe ich einen übersprungen. Nee, ich habe einen vergessen. Ja, ist egal. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also Beharrlichkeit, sich nicht beirren lassen, ist da ein Thema. Und in ein paar Verse oder am Ende von Matthäus 24, da steht dann in Vers 37, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschen sein. Muss man sich natürlich fragen, wie war es in der Zeit Noahs? Ja? Okay, aber hier, des Menschensohnes sein. Eins ist klar, Noah war vorbereitet und alle anderen Menschen nicht, also ich meine außer seine Familie, alle anderen waren nicht vorbereitet. Die haben gedacht, passiert sowieso nichts. Wie viele Leute glauben heute, dass Jesus wiederkommt? Nicht viele. Also manche denken, der kommt in 10.000 Jahren wieder, aber wir wissen ja genau, dass er in Jahren wiederkommt. Ne? Also in dem ganzen Kapitel, und man muss 24 und 25, eigentlich sollte man die Kapitelteilung da rausnehmen, weil es ist einfach nur die Fortsetzung von der Rede von Jesus, geht es darum, den falschen Christusen und Irrlehrern nicht auf den Leim zu gehen, sich nicht von Gerüchten irritieren zu lassen, wachsam zu sein und nicht zu schlafen, die Zeichen der Zeit zu erkennen und vorbereitet zu sein, wenn Jesus plötzlich wiederkommt. Jesus will seinen Jüngern hier klar machen, dass es absolut wichtig ist, sich bereit zu machen, denn das hat Konsequenzen in Ewigkeit. Bereit zu sein und nicht zu pennen, hat Konsequenzen in Ewigkeit. Das will Jesus ihnen klar machen. Und zwar auch und gerade mit dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Wie wir im Hohelied schon gesehen haben, gibt es eben diesen Reifungsprozess. Und dieser Reifungsprozess wird in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen durch das Öl symbolisiert, dass sie in ihren Zusatzgefäßen dabei haben. Ja? Also manche haben Öl nur in ihrem Lämpchen und andere haben Öl in ihren Zusatzgefäßen. Und diese, die dieses zusätzliche Öl haben, also ich meine, man kann es nicht anders interpretieren, als dass diese ein bessere Kenntnis von Jesus haben, von seiner Natur, dass sie ein, man sagt das gerne, dieses Wort Intimität mit ihm haben, dass sie wissen, wer er ist, dass sie sich mit ihm befasst haben, dass sie Zeit mit ihm verbracht haben. Ich glaube, man kann das Wort, kann dieses Symbol nicht anders interpretieren, obwohl es da viele andere Auslegungen gibt. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich Sinn macht. Hab ich meine Zeit investiert in die Dinge des Glaubens, in darin geistlich zu wachsen oder nicht? Und Jesus erzählt dieses Gleichnis, weil er will, dass seine Nachfolger alles ergreifen, was er bereitgestellt hat. Er möchte, dass möglichst viele beim Hochzeitsfest des Lammes dabei sind. Die Verstrickung mit der Welt können uns davon abhalten, Öl anzusammeln. Diese ganzen Ablenkungen. Und Christa und ich hatten heute Morgen total interessante Erfahrung. Und zwar haben wir darüber geredet, dass da diese Offiziere, die da sich per irgendwas, dass sich deutsche Offiziere in einem Chat darüber unterhalten haben, wie man eine Marschflugkörper auf die Krimbrücke irgendwie schießen kann. Und sie haben gesagt, ja, wir sind eigentlich bereit, wir warten nur noch auf das Go von oben. Und wenn du dahin schaust, ja, dann kann dir Angst und Bange werden, dass Deutschland morgen in einem Krieg mit Russland hier ist. Und dann haben wir gesagt, okay, und jetzt. Dann habe ich ihr gesagt, ich trage dir jetzt meine Predigt vor und dann haben wir gedacht, du kannst dich an diesen Dingen jetzt aufregen, das, was da passiert, was tagtäglich passiert an neuen Schweinereien, Skandalen, an hanebüchenden Dingen, die die Politik so macht. Ja? Oder du kannst darauf schauen, was dich von deinem Reifungsprozess abhält. Was ist wichtiger? Du kannst an diesem ganzen Politikkram hängen bleiben und darüber nichts mehr in dein Ölkännchen packen. Was hat mehr Auswirkungen in Ewigkeit? Wie viel Ewigkeitswert hat es, wenn wir jetzt uns den ganzen Tag damit befassen und gucken, müssen wir wirklich Angst haben vor dem Krieg? Nur so, um das in das. Ich sage nicht, dass man das alles nicht wissen soll, aber wo ist unser Fokus? Wo ist unser Fokus? Und dieses ganze Theater da draußen hat hauptsächlich einen Zweck, uns davon abzuhalten, uns vorzubereiten. So, ich gehe mal weiter in diesem Gleichnis. Und jetzt kommt was also mich total begeistert, wo ich das entdeckt habe. Ich habe es 100-mal gelesen, ich habe es aber erst kürzlich entdeckt. Und zwar in Matthäus 25, also ich habe die Geschichte gar nicht zusammengefasst, aber ihr kennt die hoffentlich alle. Ja. Also in Matthäus 25,5 heißt es dann, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Alle. Alle Jungfrauen. Alle Jungfrauen schliefen ein. Und Schlaf steht in der Bibel für Tod. Zum Beispiel Lazarus ist eingeschlafen, heißt es. Der war mausetot, der Kerl. Der hat schon gestunken. Ja? Also Schlaf steht für Tod. Achtung, und jetzt zwei Verse weiter heißt es, da erwachten all jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Alle sind tot gewesen und auferstanden. Alle. Also, das ist diese Auferweckung am letzten Tag. Alle sind wiedergeboren, denn sie wurden auferweckt. Alle haben ewiges Leben. Ein Streitpunkt, wo sich die Leute die Köpfe drüber einschlagen, ob die törichten Jungfrauen jetzt in der Hölle braten oder was. Aber hier, ich meine, das Symbol ist, wenn man die Symbolsprache versteht, ist es eindeutig. Sind alle wiedergeboren, leben alle in Ewigkeit. Aber sie sind eben nicht beim Hochzeitsfest des Lammes dabei. Denn, und da bin ich überzeugt davon, die Hochzeit, von der hier geredet wird, bezieht sich eindeutig auf das Hochzeitsfest des Lammes in Offenbarung 19,7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Ich sehe da einen direkten Zusammenhang. Wird auch von vielen anders interpretiert, aber lasst euch mal drauf ein. Also, die sich bereit gemacht haben, sind beim Hochzeitsfest dabei und die anderen eben nicht. Ist das ein Skandal? Weiß ich nicht. Es ist auch irgendwie fair. Ja, wer sich bereit gemacht hat, würde sie jemanden heiraten, den sie nur von Facebook kennt? Eher nicht. Ja. Also es gibt eben wiedergeborene Christen, die beim Hochzeitsfest des Lammes dabei sein werden und andere nicht. Man kann sich entscheiden zu heiraten und man kann auch Single bleiben. Ja. In diesem Gleichnis. Ja. Aber was hier nicht steht und was da oft rein interpretiert wird, ist irgendeine Art von Verdammnis. Hier steht nichts von Verdammnis. Die törichten Jungfrauen werden nicht bestraft. Und sie landen nicht in der Hölle. Kann man darin nicht lesen, das steht da nicht. Ja. Also deswegen, es geht hier darum, dass es einen Unterschied gibt, ob du Jesus gut kennst oder nicht. Und zwar ein Unterschied, der sich hier und hier zeigen wird. Ich komme langsam zur Landung. Unmittelbar im Anschluss an dieses Gleichnis von den 10 Talenten, von den 10 Jungfrauen, erzählt Jesus das Gleichnis von den Talenten. Und auch da ist die Kernaussage, nicht alle bekommen den gleichen Lohn. Unterschiede. Es wird in der Ewigkeit Unterschiede geben. Und warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Und wenn wir auf seine Motivation kommen, dann wissen wir, dass das nur ein Ansporn für uns sein soll. Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Es ist sein größter Wunsch, dass wir mit dem uns anvertrauten Gut, dem Evangelium, so umgehen, als ob es der größte Schatz der Welt ist, was es auch tatsächlich ist. Ja? Unser Leben soll sich also zu 99% darum drehen, damit wir die ganze Fülle dessen für uns holen können, die da drin ist. Das ist die Aussage und das ist das Anliegen von Jesus bei seiner Endzeitrede. Er möchte, dass wir ihm richtig nahe kommen, dass wir ihn richtig gut kennenlernen, dass zwischen ihm und uns kein Unterschied mehr ist, damit, wenn er kommt, wir bereit sind. Und jetzt werden wir das vollziehen, symbolisch, durch das Abendmahl. Was machen wir beim Abendmahl? Wir nehmen ihn in uns auf. Wir nehmen sein Leib in unseren Leib auf. Ja? Und das tun wir jetzt.